Ich habe als Vorbereitung dein Buch gelesen, kann man auch später da hinten erwerben. Und mir ist aufgefallen, dass du, sag ich mal, gar nicht so ein gutes Wort an dir lässt. Da sagst du, ich war eine Nervensäge, ich war ein Außenseiter, ich war ein Blender. Das klingt jetzt ja nicht so positiv, aber das kommt ja irgendwo her. Das hat ja erstmal ganz harmlos angefangen. Du bist Kind eines Pastors, da denkt man ja erstmal anständig aufgewachsen. Wie kam das, dass sich das so entwickelt hat? Was hat dich auf diese Schiene gebracht?
Ja, vielleicht erstmal zu deinen ersten Sätzen. Als ich mich bekehrt habe, habe ich mich entschieden, ab jetzt ehrlich zu sein. Und dann blieb mir ja nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass ich das nun mal eben war. Ich war eine Nervensäge und ich habe viele Sachen in meinem Leben nicht richtig gemacht. Es ist so, ich glaube, du fragst, wenn man kindgläubige Eltern oder so ein Pastor ist, warum? Ja, also ich habe festgestellt, dass der liebe Gott keine Enkelkinder hat. Also es ist gut, in einem im Haus aufzuwachsen oder in einer Segenslinie aufzuwachsen von Christen, von Gläubigen. Es ist ein großes Vorrecht, das Evangelium auch schon gehört zu haben. Aber es schubst einen ja nicht in den Himmel, nur weil die Eltern gläubig sind. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu wissen. Jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Wir dürfen ja sagen, aber lieber Vater zum Vater im Himmel, aber erst, wenn wir ihn als Vater angenommen haben. Also muss eine Beziehung entstehen, die war bei mir nicht da. Ich hatte als Kind natürlich das Input. Also ich wusste, wer ist der Onkel Abraham und der Papa Noah und der liebe Heiland, seine 7 Schäflein. Und das wusste ich natürlich alles von Sonntagsschule, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm. Ich denke, das war das ganz Wesentliche. Und wenn ich hier direkt anknüpfen soll, es ist tatsächlich bei mir so gewesen, dass ich viel, also man sagt, dass ich als Kind eigentlich schon ganz netter, braver Bub war und irgendwie, als ich in die Pubertät reinkam.
Da warst du so etwas älter hier auf dem Bild, aber.
Okay. Ist das, ach, da ist schon ein Bild. Ja, da war ich schon nicht mehr so nett. Also nein, das war so eine Phase. Man sieht ja, da war ich schon recht glücklich unterwegs. Also es war so, da wollte ich gerade drauf eingehen, ich habe eine Phase bekommen, die kam ganz plötzlich, ich weiß auch gar nicht genau, wie das dazu kam. Ich bin in diesem Alter plötzlich sehr, sehr dick geworden, also richtig, wirklich richtig dick. Ganz plötzlich war als Kind schlank, dünn und ganz plötzlich dick geworden und ich war halt, ja, von meinem, ich weiß nicht, hatte ich ADS, keine Ahnung, ich war eine Nervensäge, war einfach so. Ich meine, und dann diese Mischung dazu, dass ich mich dann in der Schule ausgegrenzt gefühlt habe, dass man mich verspottet hat, dass ich, heute würde man von Mobbing reden, das Wort gab es vor 50 Jahren noch nicht, nicht, dass ich mich erinnere, da hat man mich schon ganz schön drangenommen, ihr wisst, Kinder können brutal sein, also man hat mich da doch ziemlich, und je mehr ich das gespürt habe, desto mehr habe ich versucht dagegen anzugehen, indem ich halt einen Pausenklon gespielt habe, und je mehr ich versucht habe, irgendwie Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, ist aber schief gegangen und hat genau das Gegenteil bewirkt. Und dann kam ich in so eine Phase rein, wie immer bei diesem Bild, oder vielleicht können wir ein Bild
noch eins mehr,
weiter mal machen, ja, wo man das sehen kann. Ich habe eigentlich immer irgendwie versucht, so auch Anerkennung zu finden. Ich meine, das geht ja jedem von uns so, dass wir uns das schon wünschen, dass wir irgendwie Menschen haben, die uns annehmen, wie wir sind. Also man muss nicht mit jedem Freund sein, aber jeder hat so das Bedürfnis, dass es Menschen gibt. Und ich habe das Gefühl damals gehabt, dass ich wirklich keinen habe, dass selbst wenn ich in die Gemeinde von meinem Vater gegangen bin und man mir mal auf die Schulter geklopft hat, habe ich das mehr so empfunden als so ein, derjenige hat sein Gewissen erleichtert, indem er mir auch mal als mich wirklich zu meinen. So habe ich das empfunden.
Hattest du Gleichaltrige, also Freunde hattest du schon, die dich verstanden haben?
Nee, ich hatte eigentlich keine Freunde zu der Zeit. Also ich hatte in der Gemeinde einen, das war der Sohn auch von Bekannten von meinem Vater. Da gab's eine On-Off-Beziehung, aber richtige Freunde hatte ich zu der Zeit keine, nein.
Ich meine, ich finde das einfach gut, dass du so ehrlich davon erzählst. Also es soll ja jetzt auch nicht herabblicken auf dich sein, aber so war es einfach. Und das hat dich ja dann, sag ich mal, auf eine ungute Schiene gebracht. Also du hast irgendwann gemerkt, es gibt eine Möglichkeit, aus diesem Unbeachtetsein, aus diesem Gemobbtwerden rauszukommen. Und das hat dich ja dann auf eine ganz ungute Schiene gebracht.
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hast, sieht die Sache ganz anders aus. Das war eine relativ einfache Erkenntnis, weil in dem Augenblick, wo du jemand einladen kannst, was rumreichen kannst, was weitergeben kannst, wirst du immer Leuten begegnen, die Danke sagen und das nehmen. Und wenn du Geschenkchen machen kannst oder Leute einladen kannst, wirst du Leute finden, die mit dir gehen. Und wenn du sehr schöne Geschenke machen kannst, interessieren sich auch sehr schöne Mädchen für dich.
soll halt jetzt nicht als Tipp gemeint sein für alle Leute, wie man das so macht.
Muss jeder für sich selber ausprobieren.
Ja, genau. Okay, aber es hat ja funktioniert.
Ja.
Und es hat eine ganze Zeit lang funktioniert. Soweit könnte man noch sagen, ja, was ist Schlimmes dabei? Aber das hat ja ganze auch dazu geführt, das Geld war ja nicht da. Du sagst, dein Vater war Pastor und Pastor gehört jetzt nicht zu den Leuten, die goldene Löffel haben und so weiter. Das heißt, da hat's ja irgendwann angefangen, obwohl du ja als Christ sozusagen in der Gemeinde mitbekommen hast, wie man was macht, hast du angefangen zu klauen. Sage ich jetzt mal so.
Ja, ich hatte einfach den Bedarf nach Geld, der wurde immer stärker. Und ich habe anfangs einfach meine Eltern natürlich beklaut und dann da aus dem Geldbeutel genommen. Und das hat irgendwann nicht mehr gereicht. Dann wurde ich auch älter. Ich habe dann manchmal in der Zeit, wo meine Eltern oder mein Vater vorne gepredigt hat, bin ich draußen durch die Jacken und habe genommen, was ich gefunden habe. Oder im Gästezimmer oder sowas. Weil ich immer natürlich einen sehr hohen Bedarf nach Geld hatte, weil das wird ja immer mehr. Also es ist ja nicht, dass man so einen gewissen Level erreicht, dann bleibt man stehen, sonst wird ja immer mehr. Und je älter man wird, ist auch immer mehr Bedarf da, wenn man einen auf dicke Hose machen will, ja.
Ich meine, im Endeffekt bist du damit durch die Jugend gekommen, hast einen Modus gefunden, wo du Anerkennung bekommst. Du bist dann relativ früh von zu Hause weg, weil die Eltern berufsbedingt umgezogen sind. Dann warst du relativ auf dich allein gestellt. Mit der Ausbildung war jetzt auch nicht so der Brüller. Und dann hast du aber eigentlich, sagen wir mal, eine erfolgreiche Schiene gefunden. Du hast dann Autohandel gehabt, wo du angefangen hast. Und so in deiner, wie soll ich sagen, jungen Erwachsenenzeit hast du dann doch eigentlich nach außen hin ziemlich guten Erfolg gehabt.
Menschlich gesehen, ja.
Ja.
Also es ist so, ich bin, das ist ja auch so ein Phänomen. Man trifft ja immer die richtigen Leute, ne? Also man begegnet immer Leuten, die so irgendwie auf demselben Weg sind wie du. Und ich habe damals bei mir eine Verkäuferausbildung gemacht und habe da Verkäufern kennengelernt, wo wir dann da im Laden geklaut haben und die Kunden beklaut haben und bin dann mit 18 tatsächlich nach Berlin, weil ich meine Ausbildung geschmissen hatte, meinen Eltern hinterhergezogen und habe da dann angefangen, habe da auch gleich die richtigen Leute kennengelernt. Wir haben dann angefangen mit Autohandel. Das Bild, was man sieht, das war so klassisch. Damit haben wir eigentlich angefangen, so ganz alte Golfs oder ganz alte Autos zu kaufen, die irgendwie so halbwegs herzurichten, überzulackieren und dann mit Gewinn zu verkaufen. Und da ich es jetzt mit mein und dein und mit Ehrlichkeit nicht so genau genommen habe, war das auch ein sehr einträgliches Geschäft und habe relativ viel Geld verdient. Dann kann mein Bild weitergehen. Ich habe dann innerhalb kürzester Zeit, ja, so sah ich dann aus. Das ist eigentlich nur als Beweisfoto gedacht, dass ich mal Haare hatte. Also das ist nur deswegen drin.
Die typische 90er-Jahre-Frisur.
Ja, genau. Da war ich so ein bisschen Heavy-Metal-mäßig unterwegs und ich freue mich immer wieder an dem Bild, war mal so. Okay, das nächste Bild, eigentlich wollte ich woanders hin. Genau, ich habe dann einen Autohandel gegründet, das hast du gerade schon angesprochen mit einem Kollegen zusammen. Das war die Zeit, wo dann auch die Grenze aufging zu DDR und da war in Berlin natürlich ein unheimlicher Bedarf an Fahrzeugen. Und da hast du verkaufen können, was du wolltest. Es ist alles weggegangen und so habe ich in der Zeit natürlich auch wirklich, wirklich viel Geld verdient.
Das war überall so. Also mein Vater hat auch Autos verkauft. Er sagte, das Ding weg wie Johannes Semmel. Da war einfach ein Bedarf. Also wer einen Trabant gefahren hat, der möchte ihn dann irgendwann nicht mehr fahren.
Das war also es war extrem. Die sind teilweise, wenn die Autos per Transporter kamen, haben sich aufs Auto raufgesetzt und gesagt, das ist meiner. Die wussten noch gar nicht, was er kostet und was das Ding taugt oder nicht. Also da war ein unheimlicher Run. Da konnte man natürlich viel Geld verdienen. Und dann auch wieder mit dem Argument, dass ich es halt nicht so genau genommen habe, mit Ehrlichkeit und mit, was verkaufe ich denen da eigentlich, was für Finanzierung stecken da dran, was zahlen die am Ende, haben wir doch viel, viel Geld in der Zeit verdienen können, ja.
Also ich meine, es liest sich eigentlich ganz gut. Mit 27 hattest du also einen gut gehenden Autohandel. Du hast einen Porsche gefahren.
Schon früher.
Du hattest noch ein anderes Auto. Du warst verheiratet. Du hast ein Haus gekauft. Sieht jetzt erstmal gut aus. Du deutest schon an, hinter der Fassade sah es nicht so doll aus. Und ja, was war da los? Also wenn du sagst, nach außen toll dargestellt.
Also ich denke, dass ich es übertrieben habe. Abgesehen davon, wo wir ja gleich noch hinkommen, dass Gott da letzten Endes ja auch noch ein Wörtchen mitspricht, habe ich es auch völlig übertrieben. Das heißt, ich bin völlig abgedriftet. Ich habe mich gefühlt wie der König von Deutschland. Ich habe gedacht, ich kann machen, was ich will. Ich hatte dann mit allen möglichen Leuten Freundschaft, mit Zuhältern, Türsteher, Kampfsportler, alles so aus dem kriminellen Milieu. Und ich habe mich einfach gefühlt wie, ich bin das Schärfste, mir kann gar keiner was. Und habe dementsprechend auch gelebt und natürlich auch viel Geld verhurt im wahrsten Sinne des Wortes, also mit vollen Händen in alle Richtungen ausgeschüttet, wo man nur konnte, und auch in diesem Bereich sehr viel Geld gelassen. Und das hat natürlich meine Ehe natürlich recht schnell kaputt gemacht. Das hat im Umfeld relativ schnell zu merken gegeben, okay, der ist gar nicht so cool, sondern der spielt da was. Weil innerlich habe ich ja gespürt, dass es meine Leere nicht ausfüllt. Also du kannst ja immer wieder, das ist dasselbe mit Alkohol oder Drogenabhängigkeit, in der Regel machen die Leute das ja, um irgendwie eine Leere zu übertünchen, die aber dadurch ja nicht weg ist. Und so war es bei mir auch, obwohl das Leben erstmal spannend aussah.
Ich finde es interessant, du hast es so im Nachhinein in deinem Buch hast du so geschrieben, es gibt das unverrückbare Prinzip von Ursache und Wirkung. Und du hast es ausgeblendet. Das ist ja auch typischerweise so, dass Menschen in so einem Alter 20 plus erstmal so ein bisschen ins Volle gehen. Das passt schon irgendwie, aber man merkt erst später, man muss ja dafür auch bezahlen, sage ich mal. Und dir ist auch so nach und nach klar geworden, das funktioniert nicht. Und was ich interessant finde, du sagst dann, Gott redete massiv in mein Leben hinein. Und jetzt normalerweise würden wir denken, oh, Gott ist ein guter Gott. Also wenn Gott jetzt was macht, dann kommen erstmal nur gute Sachen raus. Aber eigentlich meinst du damit, Gott hat erstmal einen Haufen Schwierigkeiten geschickt. Und das finde ich einen interessanten Punkt. Du sagst, auf einmal gab es einen Haufen Schwierigkeiten und im Nachhinein sagst du, das war eigentlich Gott, der jetzt in meinem Leben einen Haufen Schwierigkeiten anfängt. Das finde ich interessante Beobachtung. Ja, das ist im Nachhinein. Ich nehme an, in dem Moment hast du das nicht so gesehen.
Ja, also das hört sich tatsächlich auch interessant an, aber es widerspricht sich nicht. Das werde ich gleich noch erklären, warum es sich nicht widerspricht. In diesem ganzen Lebensstil, den ich hatte, und das ist ja auch so eine wichtige Botschaft auch für euch heute hier, Gott war ja die ganze Zeit in Kontrolle. Das heißt, was der Markus so alles gemacht hat, das ist okay, aber Gott hat ja immer noch sein Auge drauf gehabt. Und es gibt so einen schönen Bibelvers, der passt auch sehr schön zu heute, der steht in Galater 4, Vers 4, da heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Ich glaube, dass Gott auch so seine Zeitpunkte hat. Also ich glaube, dass man diesen Bibelvers nicht nur beziehen kann auf jetzt, natürlich historisch meint jetzt die Adventszeit, sondern ich glaube, dass es sich auch für heute, für unsere Situation eine Aussage hat, nämlich Gott hat seine eigenen Zeitpunkte. Und die sind manchmal so ganz anders, als wir uns das vorstellen. Und bei mir war das so, dass ich zwar Gott vergessen hatte in dieser Zeit, aber Gott hatte mich nicht vergessen. Und eines Tages kam eben dieser Zeitpunkt auch in mein Leben. Heute nachher verstehe ich das natürlich. Du hast es gerade schon gesagt. Zu dem Zeitpunkt war mir das ja nicht bewusst. War ja nicht möglich, das zu erkennen. Heute weiß ich, das war Gottes Zeitpunkt, wo er gesagt hat, okay, jetzt ist es soweit und jetzt fange ich an, in sein Leben reinzusprechen. Und ich bin eigentlich Gott dankbar, dass er das in der Form, da gehen wir wahrscheinlich gleich noch drauf ein, von Schwierigkeiten gemacht hat, weil ich da drin im Nachhinein auch erleben konnte, dass Gott nicht nur gesagt hat, so, jetzt bekehrst du dich, dann ist gut, dann kommst du einmal die Woche in Gottesdienst, sondern er hat ja auch mein Leben radikal verändert und hat mir geholfen, mein Leben aufzuräumen. Und das ist ja die gute Botschaft vom Evangelium, dass wir ein Evangelium haben, was funktioniert. Nicht nur ein Glaube, Kruzifix an der Ecke, sondern er hat mein Leben komplett aufgeräumt. Und deswegen halte ich es nicht für einen Widerspruch, auch wenn ich es damals nicht verstanden habe.
Nee, genau. Also es ist kein Widerspruch, aber ich finde es interessant, weil man immer erst mal denkt, Gott macht nur gute Dinge und hier macht er erst mal Dinge, die nicht gut sind, weil ich meine, dein Leben war nicht gut und Gott hat einfach dich die Konsequenzen sozusagen tragen lassen, ja. Aber er hat das in einer guten Art und Weise getan.
Ja.
Und was genau ist jetzt passiert? Also
eigentlich kannst du sagen, es ist so passiert, wie gesagt, als Gott angefangen hat, in meinem Leben reinzuwirken, hat er mich auch nicht gefragt, ob ich das möchte oder in welcher Form ich es gerne hätte, sondern er hat es einfach getan und seine Rede in mein Leben rein waren tatsächlich Schwierigkeiten zuzulassen. Das heißt, praktisch hat sich das so ausgewirkt, dass mein Leben einfach nicht mehr funktioniert hatte. Die ganzen Geschäfte sind nicht mehr gelaufen. Ich hatte mich finanziell völlig überhoben, weil ich auch eben viel mehr Geld ausgegeben habe, als ich hatte. Und das geht ja dann ganz schnell nach hinten los. Ich habe dann in der Zeit noch eine Nachtbar am Kudamm, da sieht man jetzt gerade das Bild eröffnet und habe überall gedacht, ich muss jetzt irgendwas, aber es lief einfach nicht mehr. Und ich bin eigentlich von meiner Grundstruktur her ein positiver Mensch. Also ich bin so dieser Glas halb voll Typ so. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, ist jetzt eine Pechsträhne, wird wieder besser. Aber in meiner kriminellen geistlichen Haltung habe ich mich halt immer mehr verstrickt, immer mehr auf Dinge eingelassen, um irgendwie den Geldbedarf zu decken. Also ich habe dann angefangen, Löcher aufzureißen, um andere zu stopfen. Und da bleibt natürlich jedes Mal immer größerer Berg, was übrig bleibt. Und da habe ich mein Leben tatsächlich so, also mit, ich möchte jetzt gar nicht auf jede Kleinigkeit eingehen, aber mit all den Dingen, die ich so fabriziert habe und mich auf falsche Dinge einzulassen, mit falschen Menschen einzulassen, habe ich mein Leben echt so an die Wand gefahren, dass ich mit 28 wirklich am absoluten Endpunkt war und wusste, ich krieg das nicht mehr gehandelt. Ich lande jetzt entweder für Jahrzehnte im Knast oder man verscharrt mich irgendwo im Wald oder es war einfach so weit, dass ich gemerkt habe, ich krieg das nicht mehr aufgeräumt.
Ich finde es interessant, das war dieser Punkt, sag mal, Endstation. Es war erstmal äußerlich das Ding nicht weiter, wie du gesagt hast. Innerlich hast du jetzt aber wieder in deinem optimistischen Art und Weise einen einfachen Ausweg gesehen. Hast gesagt, da mache ich Selbstmord und bin die ganzen Probleme los. Und das kam dir jetzt gar nicht negativ vor, ich nehme mein Leben weg, sondern das war für dich eigentlich eine tolle, sag ich mal so, einfache Lösung für ein Problem, was eigentlich unlösbar war.
Ja, das war ein easy exit. Also das war einfach, ich habe gedacht, okay, ich habe mich auch so ein bisschen mit dem Glauben wieder auseinandergesetzt. Wir haben ja mehr als eine Weltreligion, wie ihr wisst. Also es gibt ja noch den Hinduismus und Buddhismus und was weiß ich. Ich bin so ein bisschen im Gedankengut des Hinduismus hängen geblieben, so dieser Gedanke der Reinkarnation. Ich habe gedacht, okay, wenn du jetzt dein Leben dir nimmst, wenn du das beendest, dann kriegst du eine neue Chance. Dann wirst du wiedergeboren und dann kannst du es noch einmal probieren. Und das war für mich attraktiver im Gedanke, dann das zu verlassen, was ich jetzt nicht einschätzen kann, was auf mich zukommt, zu akzeptieren, als den Preis für das bezahlen zu müssen, was mir bevorstand. Und da habe ich tatsächlich drin geruht. Also das ist tatsächlich, du hast es schon angesprochen, ich habe dann in einer Nacht versucht, durch eine massive Überdosis Heroin, und ich hatte überhaupt gar keine Drogenprobleme, also es war nicht mein Thema, aber ich habe einfach gewusst, okay, Heroin ist ein Narkotikum, in einer Überdose schläfst du ein, wachst nicht mehr auf, hast keine Schmerzen. Das war für mich so ein easy way. So, du schläfst ein, bist raus, musst den Preis für dein Tun nicht mehr bezahlen, dann schauen wir mal, was kommt. Und vielleicht darf ich da ganz kurz anfügen, bevor du gegenfragst. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, vielleicht darf ich das mal einfließen lassen. Wir haben in Deutschland alle 4 Minuten einen Selbstmordversuch. Und jede Stunde tötet sich ein Mensch in Deutschland selber. Also es sind ganz, ganz, ganz viele, denen es so geht wie mir, die aus irgendeinem Grund irgendwann an einem Punkt kommen, wo sie sagen, okay, es geht nicht weiter und ich hau jetzt ab.
Ich kenne selber aus meiner Jugendzeit jemanden, der sich umgebracht hat, und man denkt so im Nachhinein, vieles ändert sich ja im Denken, wenn man älter wird. Es ist eine finale Lösung für ein temporäres Problem. Und ich meine, du hast es jetzt versucht, es hat Gott sei Dank nicht geklappt und das ist ja jetzt ein Wunder. Ich meine, du bist aufgewacht, was ist jetzt los? Und dann hast du es einfach nochmal versucht und es kamen einige Dinge dazwischen. Und was ich jetzt interessant finde, deine Eltern spielen plötzlich wieder eine Rolle. Die haben sich auf einmal bei dir gemeldet, weil an denen ging das auch nicht spurlos vorbei, speziell deine Mutter. Die hat da eine große Rolle gespielt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das war schon mehr. Also das hat schon eine ganz, ganz große. Das möchte ich auch deswegen euch ein bisschen genauer erzählen. Es war so, dass ich in dieser Nacht, wo ich das gemacht habe, ich bin den nächsten Tag aufgewacht und habe mich natürlich gewundert, wieso hat das nicht geklappt. Ich habe dann schon so Nachwirkungen gehabt, bin eingeschlafen, aufgewacht, eingeschlafen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Zeitabfolge dann war. Bloß dann kam plötzlich eben der Anruf meiner Mutter. Und die hat gesagt, Markus, was ist los bei dir? Dann habe ich gesagt, nix, was soll sein? Ich meine, ich werde ja dann nicht am Telefon erzählen, dass ich da gerade einen Selbstmordversuch hatte. Und sie hat dann aber eben nachgehakt, hat gesagt, nee, Markus, das stimmt irgendwas bei dir nicht. Und dann erzählte sie, dass sie genau in der Nacht, genau um die Zeit wach geworden ist und gespürt hat, ihr Sohn ist auf dem direktesten Weg in die Gottesferne. Ich möchte es mal so ausdrücken. Er ist auf dem direktesten Weg verloren, er ist auf dem direktesten Weg, die Chance zu verpassen, seine Ewigkeit mit Gott verbringen zu dürfen. Und da hat sie gegen angebetet, über Stunden. Und das ist so eine wichtige, wichtige Botschaft. Das ist eigentlich die Kernbotschaft von meinem ganzen Zeugnis, neben anderen Punkten, dass ich euch ermutigen möchte, dran zu bleiben im Gebet und Gott zuzutrauen, dass er in Kontrolle ist, auch wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, wo ihr denkt, das geht gar nicht mehr oder das ist schon so, ihr betet schon so lange für, bleibt dran. Und als ich das gehört habe, dass meine Mutter gesagt hat, du, ich habe so für dich beten müssen, dann war das für mich wie so ein Paukenschlag, dass ich gespürt habe, das muss Gott sein. Das muss Gott sein, von dem ich ja gar nicht kannte und von dem ich gar nicht viel wusste. Aber ich habe gespürt, das muss Gott sein. Ich habe mich dann ehrlich gesagt gefragt, okay, wenn es wirklich jetzt Gott war, warum hat er mich nicht gehen lassen? Jetzt kommen wir zurück auf die Situation von heute. Wir leben in einer Zeit, wo wir 3/4 der Weltbevölkerung in Not haben, wo wir überall Kriege haben, wo wir in den meisten Ländern keine Religionsfreiheit haben, wo wir keine Heizung haben, kein Essen haben, in ganz vielen Bereichen der Erde. Und ich hatte ja alles. Und ich habe ein gutes Elternhaus gehabt und habe den Glauben sogar gehört und habe mein Leben ohne Gott gelebt bis zuletzt und habe aber selbst in der Krise nicht nach Gott gefragt, sondern gesagt, das löse ich alleine. Also Gott hätte doch Grund genug gehabt zu sagen, okay, dann geh, lass ihn gehen. Und das hat mich so fasziniert in dem Augenblick, dass ich dachte, warum hat Gott das jetzt nicht zugelassen? Warum hat Gott meine Mutter geweckt und sie um meine Seele gekämpft hat? Und dann kam das Schlüsselerlebnis, was dazugehört mit dem Vater. Dann kam ich ins Gespräch mit meinem Vater. Und ihr könnt euch vorstellen, in der Zeit, wo ich da so unterwegs war und dann mit meinem Porsche daneben seinem kleinen Auto geparkt habe und angegeben habe, wie toll ich sei, war das Verhältnis natürlich nicht so gut. Und auch nachdem ich finanziell sehr geschädigt hatte die Jahre davor, war das Verhältnis nicht so gut. Aber dann kam mein Vater zu mir mit sehr viel Weisheit und hat gesagt, weißt du, Markus, du hast versucht, dein Leben alleine zu leben. Und hast es nicht geschafft. Und du hast sogar versucht, dein Leben alleine zu nehmen und hast es nicht geschafft. Jetzt lass doch Jesus mal ran. Und das war eine Botschaft, die hat mich so erreicht, weil ich kam ja aus dem gläubigen Hintergrund. Ich wusste ja, und verzeiht mir, wenn ich das so ausspreche, ich wusste ja, dass auch in der Gemeinde nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich wusste ja, dass auch Christen andere Christen enttäuschen können. Ich wusste ja, dass nicht alles perfekt ist, wenn du sagst, so lieber Heiland, komm, sei unser Gast, segne, was uns beschert hast, Amen. Sondern ich wusste, ich brauche eine Beziehung zu ihm. Und ich bin dann an den Punkt gekommen, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht Fragen vorweg, ich bin dann an den Punkt gekommen, wo ich sage, Gott, wenn es das wirklich stimmt, wenn das Evangelium wirklich die Wahrheit ist, dann brauche ich nicht die ganzen Choräle auswendig können, ich brauche nicht die Pfingstjubel auswendig können oder die Psalmen hoch und runter beten zu können, sondern ich brauche Veränderungen in meinem Leben.
Ich finde es interessant, du bist als christliches Kind aufgewachsen, du warst in einer Gemeinde, ähnlich wie hier und so weiter, du hast 1000-mal viele Dinge gehört. Es ist aber irgendwie nicht angekommen bei dir. Wir reden ja hier nicht von irgendwelchen netten Märchengeschichten, die wir den Kindern vorlesen, sondern wir reden von einem lebendigen Gott, den du, ich auch, selber im Leben erfahren hast. Und es hat aber gedauert, du musstest durch ganz viele Krisen durch, sage ich mal, um zu merken, das ist ja Realität. Da steht eine Realität dahinter. Da ist ein Gott, der kümmert sich individuell um mich, der rettet mich, obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe, wie du es gerade angedeutet hast, wo so viele Leute auf der Welt gibt, die es mehr verdient hätten als wir. Und wir schimpfen noch über Kleinigkeiten, die uns liegen. Ja. Ich finde es toll, dass sozusagen Gott hat dich gerettet, auch durch deine Eltern. Da spielt die Familie eine Rolle, wo man sagt, halt immer, oh, mein Vater, den brauche ich gar nicht mehr hören. Trotzdem haben die gerade dir dann sozusagen weiterhelfen können. Ja. Es war aber dann auch nicht so, das finde ich jetzt wieder interessant, dass du dann sagtest, Halleluja, Amen, ich falle auf die Knie und werde Christ. Es hat noch so ein bisschen, so habe ich dich verstanden, gedauert. Du hast dich erstmal so ein bisschen, naja, probieren wir es mal, auf Jesus eingelassen.
Nee, ich glaube, so kann man es nicht sagen. Okay. Also ich würde sagen, du hast es vielleicht schon richtig verstanden, aber ich würde es anders ausdrücken, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass ich in dem Augenblick, wo ich da diese Entscheidung getroffen habe, die ich ja nur auch jedem empfehlen kann, zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir, wer du bist. Für mich war das wichtig, das gehört ja zu diesem Punkt, was bedeutet denn, wenn man sagt, lass doch Jesus mal ran. Das Problem, warum Menschen Gott oft nicht in ihr Leben ranlassen, ist, weil sie ein falsches Gottesbild haben. Mir war es wichtig zu sagen, Gott, ich möchte erkennen, wie du bist. Wenn ich also sage, ich kann zurückgreifen auf Erfahrungen, die nicht so gut waren, auch mit Gläubigen und alles dies und die Leute sagen, der Gott, warum lässt er so? Also wichtig ist, um Gott kennenzulernen, muss ich ihn fragen, zeig du doch mal, wer du bist und lass mich erkennen, wie du wirklich bist. Damit ich mein Kopfdenken weglassen kann und überhaupt erst erkennen, wer ist Gott und Jesus wirklich. Und in dieser Phase war diese Antwort von meinem Vater, dieses lass doch Jesus mal ran, für mich diese wichtige Entscheidung zu sagen, okay, ich lass jetzt nicht den Jesus daran, wie ich denke, dass er ist, wie er funktioniert, sondern ich sage ihm halt, zeig du mal, wie du das regeln würdest und zeig du mal, wie dein Plan ist für mich und jetzt zeig du mal, wie kriegst du das mit mir wieder hin.
Als nächstes ist dann erstmal nichts Dramatisches, Übernatürliches passiert, sondern du hast erstmal aufgeräumt in deinem Leben. Also ja, du hast erstmal.
Ja, das war ganz wichtig. Ja. Also das ist auch eine Sache, die ich immer wieder empfehlen kann, wenn Menschen wirklich eine Entscheidung treffen für eine Frau, dann ist es immer schlau, wenn man in der Wohnung, wenn man seine Angebete nach Hause einlädt, mal die Bilder abhängt von den ganzen Freundinnen, die man vorhatte, und Nacktbilder und was man so alles an Wänden haben könnte. So war das bei mir im Leben. Ich habe, als ich gesagt habe, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben reinkommst, habe ich gespürt, ich muss, wenn ich ihn einlade in mein Leben, wenigstens das von mir aus aufräumen, was ich aufräumen kann. Und ich bin in der Nacht nach Hause gegangen und habe tatsächlich eine ganze schwarze Mülltonne voll aus meiner Wohnung rausgeräumt, an Pornografie, an okkulter Musik, an Büchern, an alles, was ich gesagt habe, das hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen, wenn ich Jesus einlade. Und ich stelle fest, dass es bei Christen oft ein Problem ist, dass sie an Dingen festhalten wollen, wo Jesus vielleicht sagt, hey, lass das jetzt mal los für mich. Und sie sagen, und dann gehen manche sogar wieder zurück, weil sie einfach nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, der war für mich unheimlich existenziell wichtig, dass Gott mir gezeigt hat, okay, ich räume dein Leben auf, aber das, was du tun kannst, musst du tun. Und das war im Kleinen einfach nur zu sagen, jetzt räume ich mal den ganzen Mist raus und ich lege mein Leben Jesu in die Hand und sage, jetzt bin ich gespannt, was du jetzt machst.
Gott hat dir im Prinzip gezeigt, was offensichtlich ist. Du musstest jetzt nicht dich hinsetzen und sagen, Herr, mach du mal und Gott macht ganz viel, sondern es lag auf der Hand und es war auch einfach von der Beziehung her klar. Und du hast ja dann ganz viel geändert und hat dir dann auch,
nicht.
Also hast ganz viel rausgeschmissen, meine ich,
aus
deinem Leben,
ja.
Genau. Und aber erstmal hat sich an der Situation gar nichts geändert.
Genau.
Also jetzt, wenn man sagt, lieber Gott, jetzt schick doch bitte mal einen Engel mit dem Geldkoffer und dann mach meine ganzen Schulden weg und meine Ehe bitte auch und so weiter, das ist ja nicht passiert. Der Porsche hast du, glaube ich, heute auch nicht mehr. Ich habe vorhin geschaut, also der steht nicht mehr da vorne. Also es hat sich ja dann manches in deinem Leben ändern müssen, beziehungsweise es ging ja dann erstmal so nicht weiter.
Ja. Ja, das ist richtig. Also ich hatte tatsächlich nicht diese Erfahrung, dass dann ich mich bekehrt habe und dann auf einmal die ganzen Schecks reingeflattert sind. Und ich habe natürlich gedacht, es gibt ja auch manchmal in christlichen Bereichen so diese Theorie, du brauchst dich nur bekehren zu Gott, dann kriegst du Frau, Haus, Boot, Auto, bist nie wieder krank, alles perfekt. War bei mir nicht so, bei mir kam eben auch tatsächlich kein Engel mit einem goldenen Scheckbuch und hat gesagt, so, wie viel brauchst du denn? Bist ja jetzt fromm, sondern Gott hat wirklich zugelassen, dass ich mein Leben auch aufräumen musste. Und da gehörten viele Faktoren dazu. Und deswegen sage ich, so wahnsinnig viel hat sich erstmal auch gar nicht geändert, weil ich natürlich jetzt zu den Leuten, zum Beispiel diesen hochkriminellen, mafiösen Strukturen, ich mich ein bisschen schwer getan habe, zu ihnen hinzugehen und sagen, hey Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, der liebe Heiland hat auch euch lieb und ich bin jetzt Christ. Und die schlechte ist, ihr kriegt eure Kohle nicht. Das wäre mir wahrscheinlich auch in der Form auch nicht gut bekommen. Deswegen habe ich dann sehr lange weiter mit gestruggelt und überlegt, was machst du jetzt? Und habe auch weiter gelogen, oft weil ich einfach nicht zugeben konnte. Ich wusste aber, das ist nicht in Ordnung so. Und so war das Gebet, Gott, ich brauche jetzt eine Lösung. Und die Lösung ist ja ganz anders gekommen, als wir uns das vorgestellt hatten.
Ja. Du bist letztendlich ja dann aus Berlin geflohen.
Ja, mit einem Koffer voll Klamotten.
Genau. In einer musstest aus dieser Situation raus.
Ja.
Und das Buch hier, wer das anguckt, wird sich wundern, da steht Markus Vogel. Du hast in dieser Anfangszeit auch versucht, ein bisschen nicht so, hallo, hier bin ich, wenn ihr was von mir wollt, zu machen. Wo bist du dann gelandet?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich in einer Nacht weg musste und zwar auch wirklich allerhöchste Eisenbahn. Ich habe dann in dieser Nacht auch Beter eingeschaltet und wir haben zusammen gerungen. Da haben wir überlegt, was machen wir? Ich meine, so einfach irgendwas zu verlassen, abzuhauen, Autohandel, alles stehen, liegen zu lassen. Ich wusste, meine Frau, sie wird da bleiben, ich werde sie nie wiedersehen. Es war mir klar zu dem Zeitpunkt, also ich habe es noch einmal gesehen beim Scheidungstermin, aber das war damit erledigt. Und doch wurde mir klar, ich muss weg, sonst würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr hier sitzen. Und ich bin dann eigentlich auf der Flucht aus Berlin so ganz langsam weggefahren und wusste nicht, wo ich hin soll. Und dann fiel mir ein, dass ich eben Verwandtschaft habe, die beim AVC, also mein Onkel ist Mitgründer von dem Hilfswerk. Ich dachte, okay, dann fährst du mal dahin, dann kannst du erstmal übernachten, dann sehen wir weiter. Und da bin ich dann tatsächlich 10 Jahre hängen geblieben. Der Plan war, dass ich von da in den nächsten LKW steige, nach Russland gehe oder irgendwie einfach mal abhauen, dass mich keiner an mich rankommt, weil die mich natürlich auch gesucht haben. Und ich bin da hängen geblieben. Ich habe da wirklich, und das ist der nächste Impuls, den ich euch so gerne geben würde heute Morgen, ich habe da wirklich Väter und Mütter in Christi kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die sich auf mich eingelassen haben, die sich in mich investiert haben, die gesagt haben, ja, der Markus ist schräg, aber wir lieben ihn jetzt durch. Und da habe ich erfahren, wie ich heilen konnte, Stück für Stück, wie Menschen für mich gebetet haben, mit meiner Trauer Anteil genommen haben, auch diese erste Ehe. Ich dachte ja, bekehrst dich doch ganz klar, jetzt verkaufst du Autos wie verrückt und deine Frau ist jetzt auf einmal die beste Hausfrau der Welt. Nein, kam alles ganz anders. Aber Gott hat eben trotzdem seine Handschrift in der ganzen Geschichte drin gehabt.
Du bist dann relativ lange dort gewesen, bist heute ja noch da, witzigerweise. Was heißt witzigerweise? Und es gab noch eine Episode zwischendrin. Die Sachen haben dich ja doch verfolgt, sag ich mal. Du hast noch Kontakte gehabt zu den Leuten, hattest auch, sag ich mal, Besuch von Leuten, die sagten, jetzt kommen wir, holen wir unsere Kohle, die aber offensichtlich nicht mehr da war. Du standest auch noch mal vor Gericht, mit einem Fuß, sag ich mal, im Gefängnis. Das ist aber Gott sei Dank auch gut ausgegangen. Und da kommt auch ein gewisser Humor Gottes noch durch. Du wurdest dazu verdonnert, weiter beim AVC zu bleiben, wo du heute noch bist.
Ja, also jetzt hast du ganz viele Sachen auf einmal angesprochen. Also ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Wir haben ein Bild, geh mal ein Bild weiter. Das war noch eins weiter. Ja, das war meine Taufe. Und bei dieser Taufe oder im Zusammenhang mit dieser Taufe war ich in einer kleinen Gemeinde in Berlin. Übrigens ist es mein Vater, der mich da taufen durfte. Also ihr könnt sehen, Gott hat auch Humor. Wie er aus dieser ganzen Geschichte sowas Gutes macht, dass selbst meine Eltern sehen durften. Ihr Sohn verändert sich und sogar der Vater mich dann taufen durfte. Das ist, glaube ich, schon ein großes Geschenk auch an ihn gewesen. Und zu dieser Zeit, danach bin ich ja dann abgehauen nach Berlin. Und aus diesen Kontakten heraus, da war bei meiner Taufe zum Beispiel einer von meinen ehemaligen Mitarbeitern. Und der hat mich später verkauft. Wirklich regelrecht verkauft an Gläubiger von mir, die Geld von mir zu kriegen hatten, und plötzlich standen wirklich welche bei mir vor der Tür und haben gedacht, ich sei ja mit 1 Million abgehauen und ich bräuchte einen Safe aufmachen, ihnen ihr Geld geben. Und ich kam aber witzigerweise gerade in der Mittagspause von meiner Arbeit beim AVC, also ich habe beim AVC sofort als Diakon angefangen. Also Diakon heißt ja der durch den Staub geht. Das heißt, ich bin von meinem Porsche in Hilfsgüterlager, habe Pakete gepackt, LKWs geladen. Das war so mein Job die erste Zeit. Und ich kam mit total schmutzigen Klamotten, gerade zur Mittagspause. Und sie haben gesehen, ey, der hat wirklich keine Kohle. Und dann haben sie gesagt, okay, eigentlich normalerweise würden wir dich jetzt, aber okay. Und dann habe ich eine ganze Weile noch abbezahlen müssen. Und dann kam die nächste interessante Geschichte. Ich habe dann beim ERF mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Hof mit Himmel, so eine Sendung, mal mein Zeugnis gegeben. Und einer von denen, meiner Gläubiger, sah das im Fernsehen nachts, weil am Rumsippen waren, hört mein Zeugnis und ruft mich dann an. Das war der, wo ich auch noch dann weiter abbezahlt habe erstmal. Und ruft mich an und sagt, du bist ja wirklich bekloppt. Dann zeigst du sowas noch im Fernsehen. Und aber deine Geschichte ist ja schon interessant. Und lange Rede, kurzer Sinn, sagt er mit dem Gespräch, du brauchst mir nichts mehr geben, alles erledigt, die Schulden sind weg, geh weiter deinen Weg. Ich habe gedacht, wow, wie viele Male in meinem Leben, wow, Gott, wie machst du das? Wie regelst du diese Dinge? Also, ja.
Ja, also ich finde das Spannende, dass auf der einen Seite Gott eingreift, Gott ist wirklich da, und auf der anderen Seite handelt Gott durch so ganz normale Dinge. Räum mal dein Leben auf, schmeiß mal den Müll weg. Gott schenkt dir Leute, die dich in einer guten Art und Weise beraten. Er führt dich auf den Weg, wo es einfach in einer, lange dauert das, aber es funktioniert, wo du heute angekommen bist. Und ja, ich find's toll, dass Gott hat dir viel geschenkt. Er hat dir nicht nur ja rausgeholfen aus all diesen Problemen, sondern du hast heute auch eine Familie. Glaube ich, noch ein Bild da,
ja, haben wir,
wo man sieht, ja. Das sind deine Frau und deine Kinder und dein
Hund. Das Kleine auf dem Arm ist der Hund, ne?
Genau, der ist unglaublich, den durfte ich auch kennenlernen, unglaublich schnuckelig. Die anderen konnte ich leider nicht kennenlernen. Ja. Konnte ich auch nicht auf den Arm nehmen, aber egal. Genau. Und Gott hat dir wirklich Ruhe gegeben, Gott hat dir aber auch noch mehr gegeben. Also es ist jetzt nicht nur noch zu Ende und er lebte glücklich bis an sein Ende, sondern du bist eben, wir hatten es vorhin schon gesagt, jetzt beim AVC, das Gericht hat dich damals verdonnert, da eben auch noch länger zu bleiben, was ja auch wieder ein gewisser Humor Gottes war, dass du dort geblieben
bist.
Ja,
das muss man vielleicht tatsächlich erzählen. Das habe ich gerade nicht, bin ich darauf eingegangen, auf deine Frage. Das war tatsächlich spannend. Also ich war schon zweifach mit Bewährung bestraft und es war eigentlich klar, dass bei der nächsten Anzeige ich in Haft gehen werde. Und ich habe dann mein Leben selber aufgeräumt, habe einen langen Brief geschrieben, alles reingeschrieben, was ich gemacht habe, es ans Gericht geschickt und habe gedacht, okay, ich muss mein Leben aufräumen, jetzt ist es halt so. Und ich saß dann irgendwann zitternd vor dem Gericht, das war in Oranienburg damals, und ich sehe das noch wie heute, die Chefin und die Richterin saßen vor mir und sagen, Herr Habicht, bei Ihnen ist die Sache ganz klar, wegen Geringerem schicken wir Leute direkt in Haft, aber bei Ihnen wissen wir nicht, was wir machen sollen. Ich hatte zu der Zeit dann schon Zeugnisse vom AVC, ich habe da Jugendarbeit angefangen, ich konnte von der Gemeinde und vom Hilfswerk schon positive Zeugnisse bekommen, die sagen, ja, das ist eine Lebensveränderung, das Gericht hat gesehen, okay, der hat Berlin verlassen, er ist nicht mehr drin in diesen Verhältnissen und er verändert sich, und das nennen sie dann positive Sozialprognose für euch, die sich damit auskennen. Und so hat das Gericht sich entschieden zu sagen, okay, wir geben nochmal dieses Lotto-Treffer, wir geben dir nochmal Bewährung und habe ziemlich lange Bewährung bekommen. Ich glaube, das ist das Maximum, was geht. Ich glaube, 1¾ Jahre auf 4 Jahre Bewährungszeit. Und eine der Auflagen, die ich hatte, oder die einzigste Auflage, die ich hatte, also kein Vorsprechen bei der Polizei oder irgendwas, sondern die Auflage war, ich durfte meinen Arbeitgeber nicht wechseln ohne richterliche Genehmigung. Und das war schon sehr interessant, weil Gott das so geführt hat, dass er halt wusste, dass selbst die Richter wussten, okay, das tut dem da gut. Wenn er da rausgeht, kann sein, verändert er sich wieder. Aber das ist die Handschrift Gottes. Gott hat Humor. Ja.
Und du hast die Auflagen nicht ganz erfüllt, weil du hast immer noch nicht den Arbeitgeber gewechselt.
Doch, ich hatte inzwischen gewechselt. Okay, ich war ja meine Weile raus, aber okay.
Jetzt bist du wieder dort. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, ich find's toll. Gott hat dir ganz viel jetzt aufs Herz gelegt. Also wenn man jetzt mal so einen gewissen Cut macht zu dem, was deine Vergangenheit war. Du hast ja noch ganz viele Dinge, die dir wichtig sind. Also wir hatten schon eben AVC angesprochen. Wir haben auch einen kleinen Clip, wo man den AVC mal vorstellen kann. So eine Minute.
Vielleicht darf ich vorher noch was sagen. Man darf ja eigentlich dem Interviewpartner nicht widersprechen. Während
darf man
dem.
Doch.
Aber ich mach's jetzt doch mal. Du hast gesagt, Gott hat mir Ruhe gegeben. Eigentlich nicht. Gott hat mich mit der Bekehrung so on fire gesetzt für Menschen. Und das ist das, was du jetzt mit dem Video anzeigst. Mein Herz brennt heute für Menschen, die Jesus nicht kennen. Mein Herz brennt für Menschen, die im Knast sitzen. Als ich noch in Freiburg gewohnt habe, bis vor kurzem, sind wir einmal die Woche in den Knast gegangen, haben so eine Gruppe gehabt. Ich kann diese Leute in den Arm nehmen, ob das Mörder sind oder Vergewaltiger, weil ich sehe in ihnen den Jesus in ihnen sieht, nämlich einen Mensch, der Jesus braucht. Wir alle haben Dinge falsch gemacht, der eine Kleinigkeiten, der andere große Sachen, der eine hat mehr Schaden angerichtet, der andere weniger, aber wir brauchen alle Jesus in unserem Leben. Mein Herz brennt da so für und noch viel stärker erreicht mich halt die Situation, die wir missionstechnisch haben. Was ist los? Wie viele Menschen müssen echt einen Preis? Ihr habt Open Doors Beziehungen, ihr wisst, wovon ich rede. Wie viele Menschen müssen einen Preis bezahlen, dass sie Jesus nachfolgen? Wie viele Menschen müssen in Ländern leben, wie jetzt Pakistan, ein Drittel des Land überflutet, 330 Millionen Menschen auf der Flucht. Wir haben ein großes Vorrecht, dass wir hier in Frieden leben dürfen. Und mein Herz brennt dafür, mich einzusetzen für solche Menschen. Deswegen habe ich keine Ruhe, ganz im Gegenteil.
Ich meine die äußere Ruhe.
Ja, ich habe dich verstanden gehabt.
Genau, jetzt den Clip. Genau, das hattest du vorhin ja auch schon gesagt, was die drei Sachen sind. Du hast auch noch einige Bücher mitgebracht. Zum einen der Report, weil AVC ist 50 Jahre alt geworden dieses Jahr, also gibt es schon ganz lange, kommt übrigens aus Hessen hinter, wo ich auch herkomme, in der Nähe. Dann ist dein Buch und du hast mir vorhin auch erzählt, dass dieses Buch dir auch am Herzen liegt, dass du das mitgebracht hast.
Ja. Also zum Report vielleicht nochmal ganz kurz, das ist eine Sonderausgabe von unserem Hilfswerk. Wenn ihr einfach mal reinschauen wollt, zu gucken, was macht denn der da vorne, dann könnt ihr da mal reinschauen. Das ist auch unsere Entstehungsgeschichte, die ist ganz spannend. AVC ist wirklich entstanden durch eine Demonstration in Köln an einem Montag, was eigentlich völlig unmöglich war, dass man da was erreichen kann. Aber ich lasse es jetzt mal spannend, lest mal selber nach. So ist das Werk eigentlich entstanden damals. Was mich bewegt, um auch auf das Buch einzugehen, sind eigentlich, also ihr wisst ja, im Reich Gottes gibt es so viele Baustellen. Es gibt so viele Dinge, das ist die Kinderarbeit, das ist die Jugendarbeit, das ist Seniorenarbeit, das ist Evangelisation, das ist Mission. Mein Herz schlägt halt besonders für Mission und da auch wieder, gibt es auch wieder so viele verschiedene Bereiche, wo man tätig sein kann. Und mich bewegt ganz, ganz, ganz besonders die Situation von Frauen und Kindern, auch gerade Jetzt natürlich durch diese fehlende Bildung in vielen Ländern, Indien, Afrika und so weiter und so fort, was wir mit Schulpatenschaften und sowas auch bekämpfen. Aber was mich besonders hat bewegt, auch die Situation von Menschen in islamischem Hintergrund. Und gerade du sprachst Nigeria an. Ich war ja jetzt gerade in Nigeria gewesen. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die vom Boko Haram entführt wurde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr AVC nach einem Heftchen mitnehmen, auf unsere Homepage gehen, da ist das Interview auf YouTube drauf, guckt euch das mal an, das ist wirklich spannend. Und sie erzählt, wie sie 20 Monate lang wie eine Sklavin gehalten wurde im Wald. Und mein Herz brennt dafür, weil ich denke, das ist nicht, was Gott für den Menschen wollte. Und Kinder, die zwangsverheiratet werden, das ist nicht, was Gott wollte. Und wenn ich jetzt mit diesem Buch, ich hatte mit dem Islam nicht so sehr viel am Hut, aber dieses Buch habe ich gelesen, als ich so meine Corona-stille Zeit hatte, zu Hause sitzen musste. Und das hat mich unheimlich beschäftigt. Weil ich da, er schreibt, macht eine sehr schöne Gegenüberstellung von dem christlichen Glauben, dem Islam, von Entstehung bis heute, so dass man mal einen leichten Einblick bekommt, ohne große kluger Kopf sein zu müssen. Und mich hat es total erreicht, weil ich dann verstanden habe, wenn Mohammed selber seine Aisha, die zweite Frau, mit 6 Jahren geheiratet hat und mit 8 Jahren die Ehe vollzogen hat, dann weiß ich, warum die Menschen in diesen Ländern, wo sie Mohammed für ihren Führer halten, warum sie das auch tun. Und mein Herz brennt dafür. Wir haben Tausende von Mädchen und Frauen, die entführt werden, die verschleppt werden, die zwangsverheiratet werden. Und dieses Buch gibt da ein bisschen Einblick, wenn ihr euch dafür interessiert. Aber mein Herz brennt eben genau für diese Sache, dagegen anzugehen. Im Augenblick können wir nicht sehr viel tun, als zum Beispiel zu beten. Und ich glaube, das dürfen wir als Gemeinde tun. Ich glaube, wir sollten auf dem Herzen haben, für diese Menschen zu beten und zu beten, Gott segne sie, oder wie dieses Mädchen Moinred, die sich hinstellt in einem Interview, guckt euch das an und sagt, ich habe denen vergeben, weil ich habe das größte Geschenk, ich habe Jesus in meinem Leben kennengelernt und die kennen Jesus nicht, ich bete für sie, dass sie Jesus kennenlernen. Wenn das jemand sagen kann über seine Peiniger, dann ist das für mich ganz großes Kino, das sind für mich Helden und dafür brennt mein Herz.
Ja. Ich habe ja auch damals in der Zeit in Nigeria viele Leute erlebt, die mich sehr, sehr beeindruckt haben, wie sie ihren Glauben eben leben. Ja, vielen, vielen Dank, Markus, für die Zeit. Wir sind jetzt so am Ende. Ich finde es toll, einfach mal die Einblicke zu haben in die negativen Seiten. Ich finde es toll, wir können als Christen auch offen mit unseren Problemen umgehen. Ich habe das selber auch persönlich im Umfeld schon erlebt, bei mir selber, wo es einfach gut getan hat, offen dazu zu stehen, wenn man was verbockt hat und wenn man dazu stehen kann. Und ich finde es toll, wie Gott einfach das rund gemacht hat. Nicht nur, dass er dir da rausgeholfen hat, sondern wie du es gesagt hast, dein Herz brennt für was. Der hat dir ein Ziel gezeigt, dass du für mehr da bist, als nur, dass es dir gut geht. Also all in allem eine tolle Geschichte und fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und vielen Dank nochmal dafür.
Ja,
und
vielleicht darf ich noch einen Satz zu sagen. Ich habe einen sehr interessanten Satz letztens gehört. Da hieß es, nicht du findest deine Mission, sondern deine Mission findet dich. Gott hat einen Plan für jeden von uns und er geht auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe, aber Gottes Ziel ist immer, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Und die Menschen, die wir mit aufsammeln unterwegs, mit denen dürfen wir die Ewigkeit verbringen. Und ich glaube, das ist das, was unser Lebensziel sein darf, egal aus welchem Hintergrund wir kommen. Aber ich glaube, darum geht's.